13 plus 1, der DVFA-Podcast für spannende Einblicke in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem DVFA-Podcast 13 plus 1. 13 plus 1, das beginnt mit drei persönlichen Fragen an den Gast, bevor wir dann zu den 10 inhaltlichen Fragen kommen. Und plus 1, das wisst ihr, das ist unsere Bonusfrage, die den Podcast abrunden soll und euch als Zuhörer oder Zuhörerin Mehrwert geben soll. Heute geht es um das Thema Immobilien und Immobilienmärkte und ich habe Daniel Riedel, CDO, Chief Development Officer der Vonovia, bei mir zu Gast. Daniel ist auch Mitglied der DVFA-Kommission Immobilien. Die Folge habe ich heute überschrieben mit dem Titel Herausforderungen meistern über Bauen, Wohnen und Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Und damit herzlich willkommen. Hallo Daniel.
Hallo Christoph, ein Hallo aus Wien an alle Zuhörenden, die diesem Podcast folgen.
Daniel wird sich gleich selber vorstellen und noch mehr zu sich sagen. Mein Name ist Christoph Schlienkamp, ich bin Portfolio Manager bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft und führe euch wie immer durch diesen Podcast. Zuvor noch Housekeeping. Ich muss euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast rein der Information dient, keine Anlageberatung ist und natürlich gar keine Rechts- und Steuerberatung. Und Daniel, damit dann direkt zu dir und deine Minute für die persönliche Vorstellung beginnt dann jetzt.
Danke. Ich würde gerne einfach ein paar Fakten zu mir sagen. Ich bin, wie man vermutlich schon hört, Österreicher. Ich bin verheiratet, stolzer Vater von 3 so gut wie erwachsenen Kindern. Ich bin seit 27 Jahren in der Immobilienbranche. Ich bin seit ungefähr 17 Jahren im Vorstand börsennotierter Immobilienunternehmen. Ich bin Kaufmann durch und durch in tiefster Seele, bin aber auch leidenschaftlich Immobilienprojektentwickler. Und ich bin im Vorstand für den Development-Bereich zuständig, also für die neuen Wohnungen, die in der Vonovia entstehen. Wir haben Grundstücke für über 70.000 Wohnungen, die wir in den nächsten Jahren tatsächlich realisieren wollen. Und aufgrund meines Wohnsitzes auch zuständig für unser Österreich-Portfolio, das aber im Vergleich zu Deutschland relativ klein ist. Ich habe ein Büro in Bochum in der Hauptverwaltung, aber auch ein Büro in Berlin, wo ein Großteil der Developer sitzt. Und ein Büro in Wien. So viel mal zu mir.
Danke, Daniel. Und dann lass uns doch direkt mal mit den drei persönlichen Fragen beginnen. Wir wollen ja ein bisschen kurzweilig sein, auch in diesem Podcast. Die erste Frage geht dann tatsächlich so Richtung Immobilien. Du musst uns auch sagen, warum du dich wofür entscheidest. Und die erste Frage von mir wäre, klassischer Altbau oder moderner Neubau?
Du beginnst echt schwierig, weil es hat beides seinen Charme. Also Altbau, gerade in Wien, Jahrhundertwende-Objekte, das ist schon wirklich toll. Also ich würde mich in einer Altbauwohnung sicher wohlfühlen, mit dem einzigen Nachteil, dass die meisten Altbauwohnungen keinen Balkon haben oder keine Außenbereiche haben. Aber als Developer brennt natürlich schon mein Herz auch für den Neubau. Also ein Unentschieden mit leichter Schlagseite zum Neubau, würde ich sagen.
Okay. Dann, ich habe natürlich deine Sekretärin im Vorfeld nochmal gefragt, was du so für Hobbys hast. Und da hat die Petra mir gesagt, Reisen und Kulinarik. Lass mir mal zum Thema Reisen die zweite Frage stellen. Wahrscheinlich wirst du sagen, ist auch schwierig, Wasser oder Berge.
Natürlich ist das auch schwierig, aber tue ich mir leichter. Eigentlich Berge. Also die gute Luft, der Überblick, der Blick, Wald, der Geruch, das Gefühl. Also im Zweifel würde ich doch Berge sagen.
Und beim Thema Kulinarik, selber kochen oder Restaurant?
Das ist tatsächlich schwierig. Also da würde ich sagen, alles zu seiner Zeit. Die Qualität zählt, egal ob selbst gekocht oder auswärts gegessen. Meine Familie und ich sind große Fans von der asiatischen, im Besonderen der japanischen Küche, also von Shabu-Shabu, Sukiyaki, Sushi, Tonkatsu, Teriyaki-Grill, Ramensuppe, Tempura. Da fällt mir viel ein und würde ich sofort ins Schwärmen kommen und auch gleich entweder ins Restaurant oder in die Küche wollen.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Inhalt. Danke dafür. Lass uns mit dem Thema Immobilien und Immobilienmärkte, wie ich gesagt habe, beschäftigen. Und die erste Frage von mir ist, oder die bezieht sich auf diese typische Zahl, die, glaube ich, viele unserer Zuhörerinnen kennen, diese 400.000 neue Wohnungen. Die Bundesregierung hat das Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Wie realistisch ist dieses Ziel eigentlich aus deiner Sicht und welche politischen Maßnahmen wären notwendig, um es zu erreichen?
Also es ist unrealistisch, würde ich klar sagen, weil die Zahlen ja auch eine eindeutige Sprache sprechen. Wir sind jetzt irgendwo zwischen 200 und 250.000 und so schnell wird das auch nicht gehen. Die Rahmenbedingungen, die wir als Developer vorfinden, die sind nach wie vor einfach schlecht. Wenn ich jetzt mir ansehe, woran es liegt, dann ist einmal sind es die Baukosten, es ist das Zinsumfeld, das problematisch ist. Da gibt es vieles, aber der für uns kritischste Punkt ist tatsächlich kommunal. Nämlich das größte Problem ist, Planungs- und Baurecht zu bekommen. Wenn ich in Berlin ein Grundstück umwidme, also von einer alten Fabrik oder einer landwirtschaftlichen Fläche in Wohnbau geeignete Widmung, dann braucht das ungefähr 10 Jahre. 10, 1-0. Also es ist unfassbar, mit welchen Zeitspannen wir da konfrontiert sind. Auf
Wie
der
kriegt
anderen
man die denn, wie
Seite,
kriegt man die denn kürzer, die Zeitspannen denn da?
naja, der letztendlich der Bürokratiekram, die Bürgerbeteiligung, das Eidechsenzählen, das Absiedeln, der Denkmalschutz. Wir sind multidimensional hier von Bürokratie betroffen, und da muss letztendlich was getan werden. Da, wo die Kommune will, wo es tatsächlich einen Regierenden oder einen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gibt, die Commitment zeigen, und auch die Beamtenschaft entsprechend willig ist, da geht das auch schneller. Aber in vielen Städten ist das nach wie vor extrem schwierig. Die Makroperspektive ist allerdings auch, dass wir eben das Bauen als Landessache haben, in jedem Bundesland andere Bauordnungen haben, das müsste harmonisiert werden. Wir bauen zu teuer, die Staatsquote quasi in den Baukosten liegt bei 37%, wie der ZIA ausgerechnet hat. Wir brauchen einfachere Baustandards. Wir bauen, haben also Gesamtinvestitionskosten von um die 5.000 Euro aktuell, das ist zu hoch. Wir müssen das Richtung 3.000 Euro bringen. Da sind wir auch gefordert, wo wir mit dem Thema seriellen Bauen, vielleicht erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was zu Gropius,
Kommen wir gleich auch noch zu, ja.
genau, einem Unternehmen, wo wir investiert sind und dieses Thema vorantreiben. Also wir müssen auch effizienter werden, indem wir automatisierter, serieller herstellen. Auf der anderen Seite braucht es aber eben auch niedrigere Staatsquoten, weniger Vorschriften, harmonisiertere Bauordnungen, Typengenehmigungen, wo wir bereits daran arbeiten, jetzt im Bundesland Sachsen zum Beispiel, in Dresden, gemeinsam mit der Landesregierung ein Objekt typengenehmigt zu bekommen, sodass wir es deutschlandweit in diesem Typus auch vereinfacht dann baugenehmigt bekommen. Der Gebäudetyp E mit dem experimentellen Bauen ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Also dort und da tut sich was. Und natürlich ist das Ziel ins Umfeld nach wie vor nicht ideal für uns. Frankreich bietet zum Beispiel ein angepasstes Zinsprogramm an, wo man mit vergünstigten Zinsen beginnt, die dann über Jahre letztendlich auf Marktniveau ansteigen. Da könnte sicher auch die KfW entsprechendes anbieten. Und wir bräuchten verlässliche Förderungen. Da, wo es Förderungen gibt, müssen wir wissen, dass das auch über Jahre letztendlich dann funktioniert, weil wir lange Vorlaufzeiten haben und nur stabile Rahmenbedingungen letztendlich Kapital anziehen und Investitionen ermöglichen.
Also jede Menge To-Dos sind nämlich
Ja.
sozusagen deine
Ja.
Ausführungen. Ne? Du hast gerade insbesondere über Deutschland gesprochen. Ne? Ich meine, ich muss jetzt deine Expertise als Österreicher dann auch mal nutzen. Ne? Gibt es eigentlich Unterschiede mit Blick auf den deutschen und den österreichischen Immobilienmarkt, insbesondere in Bezug auf Kosten, Regulierung, Thema
Ja.
Umsetzung, nachhaltiger Bau?
Ja und nein. Also auf der einen Seite, Baukosten sind relativ ähnlich in Deutschland und in Österreich. Auch die Bauvorschriften sind relativ ähnlich. Die Nachhaltigkeitsthemen sind auch ähnlich. Wir haben weniger Förderung für die energetische Sanierung in Österreich, was schade ist, da ist Deutschland besser. Auf der anderen Seite gibt es wesentliche Unterschiede wie Mieten. Wohnungsmieten sind in Österreich mit Umsatzsteuer belegt. Also wenn du die Mieten in Wien und Berlin miteinander vergleichst, die Nettomieten, dann kommen in Wien immer noch 10% Umsatzsteuer dazu.
Okay.
Das wird oft weggelassen. Auf der anderen Seite habe ich, wenn ich Mietwohnungen in Wien baue, Vorsteuerabzug. Das heißt, meine Baukosten sind um die Umsatzsteuer erleichtert, was natürlich die Rentabilität wieder erhöht. Das ist ein wesentlicher Unterschied, auch ein Unterschied, der für Investoren entsprechend spürbar ist. Wir bauen, ich habe verglichen, weil mich immer geärgert hat, im Vergleich zwischen Wien und Berlin, dass die Baukosten in Berlin höher sind als in Wien. Ich habe verglichen, herausgestellt hat sich zum Beispiel, dass wir in Wien kompaktere Baukörper bauen, aufgrund der Widmungen und der Baugenehmigungen. Wir bauen auch Hochhäuser, wir bauen also dichter, wir bauen aber auch längere Blöcke, wodurch du weniger Fassadenflächen, weniger Fenster und so weiter hast, was durchaus mal 150, 200 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche niedrigere Baukosten erzeugen kann. Also es gibt da schon dort und da Unterschiede, wenn auch die beiden Länder politisch wie auch förderungsmäßig relativ ähnlich sind.
Das ruft nach Harmonisierung, die wahrscheinlich nicht hier kommt. Aber lass mich zu Frage 3 übergehen. Ja, ja. Die geht dann in Richtung Vonovia. Angesichts der gestiegenen Baukosten und Zinsen habt ihr bei Vonovia Neubauprojekte für seinerzeit 23 zurückgestellt. Vielleicht kannst du uns nochmal erläutern, warum diese Entscheidung fiel und was sich bis heute geändert hatte.
Also lass mich mit der guten Nachricht beginnen. Wir bauen wieder. Wir waren die Ersten, die, wir haben ja nicht die Bauten eingestellt, sondern wir haben nichts Neues in Bau gebracht. Ja. Also alles, was im Bau war, haben wir fertiggestellt. Da sind auch jetzt noch Projekte, die entsprechend fertig werden. Aber wir haben nichts mehr Neues in Bau gebracht. Der Hintergrund war der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, die gestiegenen Zinsen, die hohen Baukosten. Es war einfach nicht möglich, zu realisierbaren Mieten letztendlich Objekte zu errichten. Und als Unternehmen stand bei uns auch die Entschuldung der Vonovia im Vordergrund, also die Reduktion der Fremdfinanzierungen und deutlich weniger die Investitionen, wie es davor war und wie es jetzt auch wieder ist. Das Sentiment der Investoren hat sich massiv verändert. Jetzt wird weniger gefragt, wie hoch der Verschuldungsgrad ist, sondern mehr gefragt, woher das Wachstum der nächsten Jahre herkommt. Wir haben daher die Strategie entsprechend adaptiert und starten jetzt wieder mit dem Neubau. In den nächsten Monaten werden wir 3.000 Wohnungen in Bau bringen. Wir haben Grundstücke für ungefähr 70.000 Wohnungen in den nächsten Jahren, also da, wo wir tatsächlich schon Grundstücke haben, aus der Nachverdichtung, also historische Projekte, genauso wie Grundstücke, die wir angekauft haben, die wir mit der Deutschen Wohnen akquiriert haben oder ähnliches. Und der Bedarf ist letztendlich enorm, sehen wir ja, die 400.000 Wohnungen würden wir brauchen in Deutschland. Und wir wollen dazu auch unseren Beitrag leisten, so dass in den Rahmenbedingungen eben auch möglich ist.
Lass uns dann mal mit dem Thema Nachhaltigkeit weitermachen, ne? Nachhaltigkeit und Klimawandel. Ich glaube, es ist unbestritten, dass das Thema Klimawandel ein Megatrend ist. Welche nachhaltigen Ansätze setzt Vonovia um speziell im Bereich des seriellen Bauens? Du hast es eben auch schon mal angesprochen. Ja. Ne? Vielleicht kannst du uns an der Stelle auch noch erläutern, was Vonovia anders macht.
Also wir haben uns einen verbindlichen Klimapfad verpasst, sowohl fürs Portfolio als auch für den Neubau. Je weniger neu gebaut wird, desto weniger CO2-neutrale Häuser gibt's natürlich. Das verwässert. Wir haben bis 2028 für uns die Verdopplung der Investitionen pro Jahr in Klimawandel fördernde oder in Investitionen, die gegen den Klimawandel wirken, beschlossen. Und wie vorhin erwähnt, wir sind größter Aktionär bei Gropius mit Fokus auf seriellem Bauen. Bei Gropius haben wir eine Fabrik errichtet, die in diesen Tagen in Baden-Württemberg auch fertig wird und in Betrieb gehen wird, wo wir seriell fokussiert auf Holzbau, Wand- und Bodendeckenelemente herstellen können. Und damit auf Basis von Holz mit Gropius im seriellen Neubau einen Partner und Technologie an unserer Seite haben, die entsprechend funktioniert und uns weiterbringen wird. Wir forschen aber auch zum Beispiel in Bochum-Weitmar mit Speicherung von ökologischem Strom in Form von Wasserstoff. Es gibt da unterschiedlichste Dinge in Berlin. Sponge City ist zum Beispiel ein Stichwort, wo wir ein großes Wasserbecken errichtet haben, wo wir Regenwasserretention im Quartier betreiben, gleichzeitig über die Verdunstung dort Kühlung erzeugen und so weiter. Also da tut sich vieles, aber wenn ich da an die Rahmenbedingungen denke, Technologieoffenheit, weniger Regulierung und so weiter, dann hoffe ich, dass die Impulse, die vermutlich der von mir zumindest wenig geschätzte Donald Trump in Kombination mit dem Elon Musk, sehen wir jetzt ja beängstigend, was man da alles mitbekommt. Aber diese Impulse Richtung Deregulierung, die da davon ausgehen, die sind jetzt nicht per se alle schlecht. Und vielleicht schwappt da ja auch über den Atlantik auch was über Richtung Deutschland oder Österreich in Form von Deregulierung und einfach mehr Offenheit gegenüber Innovation, damit da was weitergehen kann.
Dann lassen wir uns mal überraschen, was sozusagen ja. in den nächsten Wochen passiert. Wir zeichnen heute übrigens am 10. Januar diese Folge hier auf. Das Thema urbane Verdichtung ist ja auch immer so ein Schlagwort. Wie lässt sich aus deiner Sicht die notwendige urbane Verdichtung mit einer hohen Lebensqualität dann in den Quartieren verbinden?
Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Wenn man handwerklich das Zeug hat, und das haben wir als Vonovia, als Development-Team, dann ist Dichte und Lebensqualität kein Widerspruch. Wir schaffen das in den Quartieren, wir schaffen das auch, und da ist soziale Durchmischung auch ein wichtiges Stichwort, in Quartieren eine Mischung aus geförderten Mietwohnungen, aus frei finanzierten Mietwohnungen, aber auch Eigentumswohnungen letztendlich zu schaffen. Wir brauchen auch eine gewisse Dichte. Wie vorhin schon erwähnt, je dichter wir bauen, desto niedriger sind auch die Baukosten. Es ist nicht nur, dass mehr Dichte eben eine niedrigere Grundstücksbelastung im Projekt erzeugt, weil sich eben der Grundstückskaufpreis auf mehr Fläche verteilt. Das ist ein Effekt, aber der zweite Effekt ist, dass mehr Dichte in der Regel eben auch niedrigere Baukosten pro Quadratmeter bedeutet. Und gleichzeitig schaffen wir es aber trotz der Dichte auch durch Sozialflächen, Infrastruktur, zum Beispiel das Reinziehen eines Wasserbeckens, das dann Regenwasserretention bedeutet, aber eben auch Lebensqualität bedeutet, weil Wohnen am Wasser ist in irgendeiner Form immer was Positives. Also da haben wir in Berlin wirklich gute Erfahrungen gemacht und mit dem Handwerkszeug von Städteplanern, Planenden und dem Handwerkszeug der Developer ist das kein Widerspruch.
Danke auch für die vielen praktischen Beispiele. Und damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage zum Thema soziale Durchmischung beantwortet. Kommen wir dann nochmal zum Thema Digitalisierung und Innovation. Digitalisierung ist natürlich ein wichtiger Hebel in der ganzen Immobilienbranche, meines Erachtens zumindest. Welche innovativen Technologien kommen dann bei Vonovia zum Einsatz, um Bauprozesse effizienter und gleichzeitig auch nachhaltiger zu gestalten? Vielleicht kannst du uns da ein oder zwei Sachen nennen.
Wir haben für uns schon mal. Genau, für uns ein extrem wichtiges Thema. Einerseits das angesprochene Unternehmen Gropius, wo ich auch Aufsichtsratsvorsitzender bin, ist durchgehend digitalisiert. Von ungefähr 400 Mitarbeitern sind 200 Softwareingenieure in einem Produktionsunternehmen. Da gibt es eine Software, die von der Planung über die Beschickung der Maschinen bis hin zur Steuerung der kompletten Fabrik alles aus einer Hand bietet. Es wird alles aus einer Software digitalisiert gesteuert. Das wird in den nächsten Jahren ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvorteil sein. Wir haben in Bochum zum Beispiel uns beteiligt an einem Startup, das heißt VSK Software, soll den digitalen Bauantrag ermöglichen. Da interessiert sich die Landesbauministerin Scharnbach stark dafür. Wir haben Unterstützung vom Bürgermeister in Bochum, der das massiv unterstützt. Es interessieren sich auch schon andere Städte dafür. Wir haben ein Startup übernommen, das eine Aufzugssteuerung, eine Blackbox an allen Aufzügen der Vonovia im Bestand installiert, wo wir jederzeit die Aufzüge überwachen können, einfach sehen, was dort alles funktioniert, ob Wartung notwendig ist. Wir wollen mit diesem System in Predictive Maintenance kommen, also aufgrund zum Beispiel des Einfahrverhaltens eines Aufzugs in die Station erkennen können, ob da eine Wartung oder eine Reparatur notwendig ist. Weil wir kennen alle die Schlagzeilen in Hochhäusern, wo dann 85-Jährige von der Rettung nach unten getragen werden müssen, weil es die Ersatzteile für den Aufzug für 2, 4 oder 6 Wochen nicht gibt. Diese Dinge wollen wir verhindern, weil wir ja logischerweise auch davon nichts haben, außer schlechtes Image. Das heißt, Predictive Maintenance, einmal jetzt bei den Aufzügen, in Zukunft aber sicher auch bei Heizungssteuerung ist wichtig. Wir entwickeln ein eigenes Energiemanagementsystem. Wir installieren viele Photovoltaikanlagen in Kombination mit Wärmepumpen. Das muss alles gemanagt werden. Das Energiemanagementsystem wird in Zukunft hoffentlich, oder das ist das Ziel auch, die Energiepreise quasi sekündlich monitoren und sehen, wann es besser ist, Energie zu speichern, wann es besser ist, Energie zu verbrauchen. Wir haben eine AI-Strategie im Konzern, wo wir erste Moonshots definiert haben. Wir haben ChatGPT für Verträge, nicht intern ChatGPT. Das ist komplett auf den Vonovia-Datenbestand eingegrenzt, nicht nach außen verbunden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in Verträgen und Datenbanken suchen können und da eben AI unterstützt zu mehr Zugang oder besserem Zugang zur Information kommen können und so weiter. Also das ist für uns tatsächlich extrem wichtig und ein extremes Fokusthema.
Ja, da sieht man, dass Digitalisierung nicht nur ein Schlagwort ist, sondern du hast gerade, glaube ich, sehr, sehr deutlich ausgeführt, welche Vielfalt Digitalisierung in einem solchen Konzern dann nach sich zieht. Ein Thema beim Thema Immobilien ist auch immer das Thema Herausforderungen Zukunft. Lass uns das mal streifen. Und der Fachkräftemangel in der Bauwirtschaft, der wird, glaube ich, immer gravierender. Aber du kannst mich gerne korrigieren. Wie begegnet ihr denn diesem Problem? Und dann haben wir wieder die Frage, welche Rolle spielen dann automatisierte Prozesse dabei?
Ja, ich komme wieder mit Gropius, nämlich wir verlagern bei Gropius einfach Arbeit von der Baustelle in die Fabrik, was schon mal angenehmeres Arbeiten bedeutet, wettergeschütztes Arbeiten und so weiter. Wir verlagern Arbeit vom Menschen zur Maschine. Die Fabrik von Gropius sieht mehr aus wie eine Autofabrik als irgendwas mit Bauen. Dort stehen die Greifarme von KUKA mit entsprechenden Aufsätzen und der Software von Gropius individualisiert und dort werden diese Elemente dann letztendlich gefertigt. Das wird dazu führen, dass wir deutlich weniger abhängig sind von Fachkräften auf der Baustelle, weil wir dort nicht den Elektriker brauchen, um tatsächlich die Steckdose anzuschließen, weil die Steckdose wird in der Fabrik montiert und die Elemente werden über Steckverbindungen nur mehr auf der Baustelle zusammengesteckt und ähnliches. Also wir werden unabhängiger von Fachkräften, weil ich davon ausgehe, wenn in der Bauwirtschaft die Konjunktur wieder anspringt, dass wir ein ähnliches Thema haben wie in der Gastronomie nach Corona, nämlich dass viele der Mitarbeitenden vor der Krise andere Jobs haben und kein Interesse mehr haben, bei minus 10 Grad Eisen zu biegen oder ähnliches auf der Baustelle zu tun.
Das
Wetter und es ist nicht immer angenehmes Arbeiten auf der Baustelle. Also ich habe als Jugendlicher mit meinem Vater tatsächlich Elektroleitungen auf der Baustelle gestemmt und Kabel gezogen und Rohre verlegt und so weiter. Also ich glaube, ich kann ein bisschen mitreden und es ist mir ein Anliegen, da eben predictive, vorausschauend dafür zu sorgen, dass wir weniger abhängig von der Arbeitskraft auf der Baustelle sind. Und da ist eben Gropius jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel, in welche Richtung das gehen kann. Wir haben rechtzeitig darauf gesetzt, nehmen da auch Einfluss Richtung Produkt, Richtung Flächeneffizienz, entwickeln gemeinsam mit Gropius das Produkt Richtung Effizienz und glauben, dass wir damit letztendlich erfolgreich sein werden.
Ja, super, danke. Vielleicht die Frage 9. Ich meine, du hast schon vieles gesagt, aber lass uns nochmal zusammenfassen. Welche langfristigen Ziele verfolgt Vonovia, um den Wohnungsmarkt nachhaltig zu entlasten und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben?
Also wir haben zwei wesentliche Workstreams. Das eine ist die Sanierung, wo es darum geht, den Bestand energetisch zu ertüchtigen. Das hat was mit Photovoltaik, mit der Außenhülle zu tun. Wir arbeiten mit Energiesprung, entwickeln serielle Sanierungskonzepte, das Energiemanagementsystem, das da dazugehört. Und der zweite Workstream ist der Neubau, wo wir eben mit seriellem Bauen, mit entsprechenden Adaptionen, weniger Tiefgaragen zum Beispiel. Das teuerste Bauen ist immer das Bauen nach unten, was viele nicht wissen. Immer glauben, nach oben zu bauen ist teuer, nach unten zu bauen ist noch teurer. Also eher mit Hochgaragen oder überhaupt nur mit öffentlicher Anbindung arbeiten. Und wie vorhin erwähnt, mit mehr Dichte, trotzdem städtebaulich attraktive Quartiere in gewisser standardisierter Bauweise zu errichten. Das ist der zweite Workstream. Also erster Workstream Portfolio ertüchtigen, zweiter Workstream im Neubau entsprechendes Produkt anbieten zu können.
Okay, und damit kommen wir zur letzten inhaltlichen Frage für heute. Du weißt, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen überwiegend Investment Professionals sind. Ne? Und deshalb brauche ich jetzt mal eine praktische Empfehlung, das Experten ohne Anlageberatung zu machen. Ne? Was sind die häufigsten Fehler, Daniel, institutioneller Investoren im Immobiliensektor? Und wie können diese vermieden werden? Ne?
Also ich will jetzt dann nicht als der Oberlehrer
Nein, du bist der
erscheinen. Ja, aber also, was ich sagen kann, ist, es ist erschreckend, wie stark unser Kurs, der Vonovia-Aktienkurs, von Makrothemen abhängig ist, wie Zinsen, Inflation und so weiter. Wenn die Inflation in Amerika, keine Ahnung, ein paar Basispunkte über den Erwartungen ist, dann gehen die Kurse der deutschen Immobilienaktien nach unten. Wir bemühen uns nämlich auch, uns von anderen Immobilienunternehmen zu differenzieren, aber es ist erschreckend, wie wenig Einfluss wir als Management, als Teams bis runter bei uns zu den Leuten in der Bewirtschaftung und so weiter, wie wenig Einfluss wir tatsächlich auf unseren Aktienkurs haben, weil die Makrothemen es so sind, die uns unseren Kurs letztendlich treiben und bewegen. Wir sind wobei nicht nur, wir haben strategische Investoren, unser größter Aktionär ist Norges, der norwegische Staatsfonds, das sind extrem langfristig orientierte Investoren, das ist das Erdölgeld aus Norwegen, das für die nächsten Generationen konserviert werden soll, also das geht gar nicht mehr konservativer. Aber wir haben natürlich auch Long-Investoren, wie große Vermögensverwalter an Bord, aber auch Hedges und andere Investoren. Aber es ist das europäische oder speziell deutsche Immobiliengeschäft schon auch ein Makroplay oder ein Anleihenersatz und damit von Faktoren abhängig, die wir als Unternehmen eben nur eingeschränkt beeinflussen können. Wir sind in einem konservativen Geschäft, Immobilien schon an sich, aber speziell Wohnimmobilien sind ein langfristiges Investment und natürlich nichts für kurzfristige Spekulationen. Aber wir sind da den Kräften des Kapitalmarkts einfach ausgeliefert. Klingt jetzt ein bisschen passiv. Wir managen das Unternehmen aktiv, aber wir nehmen zur Kenntnis, dass eben Makrothemen wie die US-Wahl oder das Zinsumfeld oder das Inflationsumfeld einfach die mehr Einfluss auf den Kurs haben als die Leistung des Unternehmens und des gesamten Teams.
Ja, ja, man sieht das ja an der Aktienkursentwicklung relativ deutlich, was du gerade ausgeführt hast. Und dann lass uns mal direkt zur Bonusfrage kommen. Die Bonusfrage heißt, deine Führungsphilosophie, die lautet Menschen managen, nicht Objekte. Ich finde, das ist ein klares Bekenntnis und vielleicht kannst du uns diese Philosophie ein wenig erläutern.
Sehr gerne. Ich glaube, in unserer Branche, wie in jeder Branche, schadet es nicht, wenn man auch was von Immobilien oder vom jeweiligen Business versteht. Also Sie hören mich jetzt nicht zwinkern. Also ein gewisses Grund-Know-how zu den Objekten, den Immobilien gehört dazu. Aber ich habe einen Management-Job. Da geht es um Menschen, da geht es um Verantwortung, da geht es um Führung, da geht es um Orientierung geben, Ziele vorgeben, vorleben. Das macht mir Spaß. Ich mache das mit einem tollen Team bei mir im Development-Business. Ich mache das aber auch mit vier tollen Vorstandskollegen. Wir sind ein super Team, das sich auch ergänzt, das auch mal Spaß hat, das aber auch mal aneinander reibt. Aber es ist ein People's Business. Wir sind extrem kapitalintensiv als Immobilienbranche, aber gleichzeitig über den Erfolg des Unternehmens entscheiden die Menschen, die Mitarbeitenden bei uns und auf dieses Team bin ich auch entsprechend stolz.
Daniel, danke für deine vielen Antworten. Ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel gelernt in den letzten 28 Minuten.
Es war mir eine Ehre und eine Freude, da heute mitmachen zu können.
Sehr gerne. Soweit also das Thema Herausforderungen meistern über Bauen, Wohnen und Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Auch heute möchte ich euch um euer Feedback bitten. Habt ihr Anregungen oder Kritik, wie wir uns verbessern können? Wir freuen uns sehr darüber. Besonders interessiert sind wir natürlich immer an Themenvorschlägen. Die sind für uns äußerst wertvoll. Unsere Mailadresse ist podcast@dvfa.org. Und damit kommen wir noch ganz kurz zu Hörerfragen zur letzten Folge mit Thorsten Müller und dem Thema KMU und Regulatorik. Zunächst erstmal vielen Dank für die zahlreichen Feedbacks. Es freut uns immer sehr, wenn wir von euch hören und diese Anregungen bekommen. Wir haben da beispielsweise Werner aus Böblingen, der fragt, welche Schritte unternimmt die DVFA, um die Aktienkultur in Deutschland zu stärken, insbesondere bei KMUs. Werner, bei diesem Thema arbeiten wir eng mit europäischen und nationalen Institutionen zusammen, um steuerliche Anreize für Investitionen in KMUs zu schaffen. Zudem fördern wir den Dialog zwischen Investoren und KMUs, beispielsweise durch verschiedene Veranstaltungen. Unser Ziel ist ganz klar, das Bewusstsein für die Vorteile von Aktieninvestitionen zu erhöhen. Und dann gab es interessanterweise auch noch einige Fragen zu den Plänen der DVFA, Innovationen wie Blockchain oder Tokenisierung für KMUs stärker in den Fokus zu rücken. Ja? Und das nehme ich mal gern zum Anlass, uns in einer der nächsten Folgen etwas detaillierter mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Damit ihr das nicht verpasst, hier noch ein Tipp. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne auf Spotify, Apple, Amazon oder eurem bevorzugten Podcast-Player. Eine 5-Sterne-Bewertung würde uns sehr freuen und hilft anderen, den Podcast zu finden. Dir, lieber Daniel, nochmal recht herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. In diesem Sinne, danke und ciao bis zum nächsten Mal.
Das war 13 plus 1, der DVFA-Podcast. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.